Hey, scientists, how critical is pure water to you? In this new podcast, Lab Water Stories Unfiltered, we at Millipore Sigma look closer at this often overlooked lab essential. Tune in as experts drop tips and insights not found in textbooks, taken from their work with MilliQ Lab Water Solutions. Lab Water Stories Unfiltered. Find it wherever you get your podcasts. Millipore Sigma is the U.S. and Canada life science business of Merck KGaA Darmstadt, Germany.
Wie released man einen Track? Wie bekommt man seine Musik auf iTunes, Spotify und all die anderen Plattformen? Ja, dieser Frage widmen wir uns heute zum zweiten Mal. Wer ist wir? Lukas Eichberg von der Firma iMusician, die sich genau auf das Releasen von Tracks spezialisiert hat. Und mein Name ist Thomas Foster. Ich habe gerade einen Track zusammen mit DJ KC über iMusician released, nämlich A Few to a Kill. Das ist der Track, den ihr gerade im Hintergrund hört. In dieser zweiten Folge zu diesem Thema heute widmen wir uns speziell Themen wie: Was ist ein Labelcode? Was ist ein ISRC oder auch ein Barcode? Braucht man die und woher bekommt man die? Wir starten gleich mit dem Labelcode. Schön, dass ihr hier seid. Viel Spaß! Den Labelcode bekommt man von der GVL oder in Österreich zum Beispiel von der LSG. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die vergleichbare Gesellschaft in der Schweiz heißt. Als Label kriegst du einen Code, der dich als Label kennzeichnet. Jeder kann Mitglied werden und ein Label anmelden bei der GVL. Das sollte man auch, denn die Einnahmen, die jetzt die Musiker bekommen und so weiter, oder wenn es im Radio läuft, als Label bekommt man ja auch Geld von der GVL oder von der LSG in Deutschland. Und damit diese Verrechnung funktionieren kann, braucht man den Labelcode, der ist zum Beispiel LC00123. Also meistens ist es irgendeine Zahl, die vorne mit Nullen aufgefüllt ist, die insgesamt, damit man insgesamt auf 6 Ziffern kommt. Ist es notwendig, einen Labelcode zu haben? Oder wenn ich sage, mir ist das jetzt erstmal nicht wichtig, mir das Einzige, was mir wichtig ist, dass ich meiner Freundin zeigen kann, schau her, ich bin auf Spotify, brauche ich einen Labelcode?
Nein. In dem Fall braucht man keinen Labelcode. Also auch, wie gesagt, wenn man bei uns die Musik veröffentlicht, braucht man keinen Labelcode. Das ist einfach extern geregelt, wie du schon gesagt hast, über die Anbieter GVL. Und genau, wir benötigen einfach nur eine Katalognummer und einen Labelnamen im Release-Formular. Den kann man aber auch wählen, wie man will. Das dient lediglich der Registrierung auf den Streaming-Plattformen. Also
das heißt, wenn ich kein Label habe, kann ich einfach sagen, ich heiße jetzt Foster Music. Und das da reinschreiben, und das erscheint dann da, wo immer die Labels erscheinen, erscheint dann Foster Music, auch wenn es gar kein offizielles Label ist.
Genau, also man muss dazu jetzt kein Label anmelden und einen Labelcode beantragen. Aber klar, langfristig gesehen, wie du sagst, macht ein Labelcode Sinn, wenn man halt auch im Radio gespielt wird und so weiter. Ne? Also, aber jetzt nur mal auf Starter, ich möchte meiner Freundin zeigen, dass ich auf Spotify bin, reicht es vollkommen aus. Oder braucht man keinen Labelcode, fertig. So ist es.
Ja. So, dann gibt es den ISRC-Code, das steht für International Standard Recording Code. Das ist eine 12-stellige digitale Kennung, die die lebenslange, eindeutige Identifikation eures Tracks ermöglicht und dadurch die Kontrolle ihrer Nutzung bei allen nicht körperlichen Verbreitungs- und Sendungsvorgängen von digitaler Musik erleichtert. Na, das habe ich wunderbar Nicht auswendig gelernt, das habe ich mir hier notiert. Ein Beispiel, können wir ein ganz konkretes Beispiel nehmen. Wir haben gerade bei euch A Few to a Kill veröffentlicht und das hat die Groß C, Groß H, 654211949. Also nochmal in einfacheren Worten, dadurch, dass ein Track den ISRC-Code hat, kann zum Beispiel die Radiostation gibt bei jeder Meldung dann, jedes Mal, wenn sie den Song spielt, an ich habe den CH65421 bla bla gesendet. Und das ist dann für die Verrechnung die Basis, weil hiermit genau eindeutig der Song gekennzeichnet ist. Diese Metadaten sollten auch in das Audio-File reingeschrieben werden. Dazu unterhalten wir uns aber auch noch gesondert, wenn wir alle Metadaten durchgegangen sind. ISRC-Code, den kann ich als Label selber erstellen. Also wenn ich Mitglied bei der GVL bin, kriege ich dort auch die Informationen, die ich brauche, um mir selber einen zu erstellen. Muss ich aber nicht, ich kann den auch bei euch erstellen lassen, richtig?
Genau, das ist richtig. Also wir erstellen kostenlos diese ISRC-Codes automatisch, wenn wir die Releases oder wenn das Release-Formular quasi abgeschickt ist, erhaltet ihr dann direkt in der Bestätigungsmail die ISRC-Codes und halt auch noch einen Barcode. Das ist halt quasi, also die ISRC-Codes sind, wie gesagt, so Identifikationsnummern für die Tracks und der Barcode, den wir erstellen, zusätzlich noch digitaler Barcode, also nur in Nummern, im Nummernformat quasi. Und das ist die Identifikation für das Release sozusagen. Also ISRC und Barcode erstellen wir dann umsonst, ja.
Genau. Gibt es irgendwelche Vor- oder Nachteile, wenn ich den selber erstelle oder wenn ich den von euch machen lasse?
ISRC-Codes zu erstellen kosten, soweit ich weiß, auch Geld. Und das ist halt bei uns mit im Release drin quasi. Die Kosten.
Ich sage mal, einer der Vorteile wahrscheinlich, wenn man ihn selber erstellt, ist, wenn man jetzt viel released, hat man fortlaufende Nummern und hat besseren Überblick, welcher Code was bedeutet. So, also wenn jemand im größeren Stil arbeitet, gibt es wahrscheinlich Vorteile und ist es dann auf Dauer auch sinnvoll, das selber zu machen. Aber ja, wenn ich jetzt einmal ein Release mache, ist es viel einfacher. Ich lasse mir den von euch machen, weil es steht nicht dafür, dass ich weniger Kohle dann bekomme, wenn der irgendwo gespielt wird, oder?
Das steht nicht dafür. Und übrigens, diese ersten beiden Buchstaben sind die Ländercodes, ne? Also CH für Schweiz und...
Wollte ich gerade sagen, A Few to a Kill, wir haben schon öfter Releases gemacht, wir haben die früher bei Landa gemacht, sind jetzt aber gewechselt, weil bei Landa hatten wir konkret das Problem, dass, wie wir ein rechtliches Problem haben mit dem Plattencover der anderen James-Bond-Nummer, eigentlich haben wir alles lizenziert an Schriften und so, was wir verwendet haben. Trotzdem hat die Filmfirma uns dann eine Klage angedroht, weil wir ihr James-Bond-Logo verwendet hätten oder so. Mhm. Und dann habe ich bei Landa keinen Ansprechpartner bekommen und die haben auf meine E-Mails für 1-2 Wochen nicht reagiert. Und es ist schwierig und mir kommt ein bisschen vor, es ist bei einer amerikanischen Firma, die noch so viel größer ist, wahrscheinlich einer der Nachteile von so einer Firma. Wie ist es bei euch, wenn man ein Problem hat? Ich glaube, Kommunikation ist schon auch über E-Mail.
Also wie gesagt, die Kommunikation erfolgt auch bei uns primär via E-Mail, aber wie ich vorhin auch schon angedeutet habe, wir haben viele Mitarbeiter, die sich um die Künstler kümmern und gerade um deren Probleme und Anliegen. Und die Künstler erhalten bei uns innerhalb von 24 Stunden eine Antwort. Also immer erstmal eine Antwort und beziehungsweise es kann auch sein, dass dann das Problem auch schon gelöst ist, je nachdem, ne, was anfällt.
So, wir haben jetzt über den ISRC-Code gesprochen, den man sich selber als Label machen kann. Ein Label zu beantragen ist nicht allzu schwierig. Man muss sich einfach an die GVL oder in Österreich an die LSG wenden. Ist aber nicht zwingend notwendig für einen ersten Release. Den ISRC-Code würde man auch bei euch kommen. Der wird bei euch dann automatisch generiert, wenn man keinen hat. Ähnlich ist es, glaube ich, beim Barcode.
Genau, wie ich auch schon gesagt habe, der Barcode wird auch erstellt. Ja.
Und das... den Barcode, den kennt man ja, der ist auf jedem Produkt drauf. Das sind diese verschieden dicken Striche, wo man dann mit so einem Scanner drüber gehen kann. Und damit ist quasi, warum hat man ISRC und Barcode? Was bringt der Barcode nochmal?
Ja, pass auf. Also wir erstellen keinen physischen Barcode. Das meinte ich mit den Nummern. Also wir erstellen einen numerisch-digitalen Barcode zur Identifizierung des Releases auf den ganzen Plattformen. Das ist es. Also diesen Code kann man nicht nutzen, um, wenn man beispielsweise noch eine CD oder Vinyl vertreibt, diesen Barcode kann man nicht dafür nutzen, um das auf die Produkte physisch zu drucken.
ich kann nicht aus dem einen machen. Es ist nicht so, dass ihr ihn nicht nur macht, sondern der eignet sich auch nicht als physischer Barcode. Wenn ich also dann eine CD mache, muss ich mir nochmal einen physischen neuen Barcode holen.
Genau.
Okay. Ja. Und wenn ich das im Vorfeld, kann man einen haben, der für beides geht? Also wenn ich das rechtzeitig, bevor ich das bei euch hochlade, mich um den richtigen Barcode kümmere, kann das einer sein oder ist das sowieso immer ein anderer, der digital angegeben ist und der, den man auf die CD drauf macht?
Es ist immer ein anderer tatsächlich. Genau.
Genau, das sind also mal die drei Codes, die man verstehen sollte. Den Label-Code, der mich als Label kennzeichnet, der wie gesagt nicht notwendig ist, aber sehr sinnvoll ist, wenn ich bei Radioeinsätzen auch was verdienen möchte. Von Spotify und iTunes brauche ich keinen Label-Code, kriege ich das Geld auch so, weil die zahlen ja direkt an euch. Und wie läuft das mit der Kohle? Wie schaut es da aus? die iTunes, Spotify und so weiter, die zahlen an euch. Und habe ich das dann auf dem Konto und muss es mir runterbuchen oder wird das automatisch überwiesen?
Wir erhalten gebündelt monatlich die Auszahlung der Shops und laden die direkt auf das Nutzer-Dashboard, also die Benutzeroberfläche der Künstler oder Labels, hoch. Und man kann sich das Geld dann einfach abbuchen. Man gibt sein Auszahlungskonto an. Und kann sich tatsächlich auch Kleinstbeträge auszahlen ohne Gebühr. Das ist übrigens auch nochmal ein Feature, was uns auch nochmal unterscheidet von anderen Anbietern. Wie gesagt, weil wir halt diesen Independent-Fokus haben.
Und jetzt etwas sehr Spannendes. Ich kann bei euch auch Einblick haben, wie erfolgreich meine Platte ist. Wie schaut denn das genau aus?
Genau, du hast auf der Benutzeroberfläche quasi natürlich dann auch noch Informationen, wie deine Platte momentan performt, wie viele Klicks, woher die Klicks kommen und
also ich sehe Spotify und iTunes getrennt.
Genau, also du siehst generell, nee, also in den Trenddaten siehst du das tatsächlich nicht. In den Trenddaten hast du generell, wie viel gestreamt wird auf allen Plattformen, wie viel gedownloadet wurde auf allen Plattformen. Aber in dem detaillierten Verkaufsbericht, den du monatlich erhältst, siehst du alles detailliert aufgelistet. Wie viele Streams bei Apple, wie viele bei Spotify, wie viele wurden verkauft bei Beatport etc.
Und in den Trenddaten sehe ich da nur einen Wert oder ist das so eine Grafik, wo ich auch ein bisschen sehen kann?
Das ist eine Grafik, genau. Also du siehst quasi im Endeffekt kriegen wir diese Trenddaten von den Plattformen und dort wird dann der Median quasi berechnet und diese Daten siehst du in einem in einer Grafik. Das sind die Trenddaten.
Wenn ich also nochmal nachschauen möchte, ob es eine gute Idee war, mit dem Radioredakteur in die Kiste zu steigen, dann sehe ich genau, ob an der Stelle die richtige Kurve ist. Jetzt schauen wir noch kurz, was gibt es denn sonst noch für Daten, die ich bei euch so angebe. Vielleicht gehen wir die kurz ein bisschen durch. Glaube ich, ist nicht ganz unspannend. Ich glaube, du hast es auch vor dir, ich habe es auch von mir. Erstmal sehe ich die Sprache des Tracks. Also wird hier gesungen und wenn ja, Deutsch oder Englisch. Kann ich da auch Instrumentale angeben oder was tue ich da, wenn sie keine Sprache hat?
Das ist auch eine gute Frage. Du gibst einfach, man muss eine Sprache angeben. Also wenn es instrumental, das ist jetzt die Sprache, woher das Release kommt. Unten auf Track-Level kannst du dann nochmal angeben, wenn es ein Vocal gibt, was für eine Sprache das Vocal hat.
Diese Daten, die ihr da erhebt, sind wahrscheinlich nicht eurer Kreativität entsprungen, sondern ihr habt wahrscheinlich geschaut, was verlangt denn Spotify, was verlangt denn iTunes, wie können wir das vereinheitlichen, sodass wir aufgrund dieser einmaligen Angaben die Angaben von allen erzeugen müssen. Unterscheiden die sich ein bisschen, was Spotify möchte und was iTunes möchte? Gibt es da große Unterschiede oder ist das...
Es gibt Unterschiede, aber... Was ich sagen kann, ist, dass Apple Music die strengsten Richtlinien hat und an diesen Richtlinien orientieren wir uns. Also es gibt Unterschiede, aber uns als Vertrieb interessiert dann quasi die strengsten Richtlinien, weil wir dann danach handeln und sicher sind, dass es auch bei Apple Music vertrieben werden kann. Und deswegen erheben wir auch so viele Daten, genau. Weil wir gezwungen sind, die zu haben, sonst können wir die Musik nicht vertreiben.
So, dann haben wir den Titel des Tracks. Gibt es da Einschränkungen, wie lang der sein kann?
Gibt
ich mache
es
den längsten Titel der Welt, einfach mal nur um aufzufallen. Dann habe ich eine Beschränkung, oder? Weißt du die?
Ja, die Beschränkung weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt aber garantiert eine Beschränkung. Was auch noch wichtig zu sagen ist, bei den Titeln oder Release-Titel oder auch beim Interpreten generell, Sonderzeichen sind oftmals, also jetzt beispielsweise ein Dollarzeichen im Interpretennamen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja?
Ja, genau, genau. So eine Sachen sind schwierig, weil manche Plattformen diese nicht anzeigen quasi, und dann müssen wir das natürlich kommunizieren mit den Künstlern und sagen, hey Leute, so geht's leider nicht.
50 Cent ist vielleicht auch nicht der Beste. Nein, nein. Dann haben wir Version Name, oder Remixe-Name.
Da kann man einfach nochmal, wenn es eine Radio-Edit-Version ist oder wie gesagt ein Remix, das dann damit auch noch angeben, dann ist im Release-Titel sozusagen noch ein Add-on mit der Version des Releases mit angegeben. Ja,
so, jetzt haben wir also angegeben, Sprache Englisch, Titel A View to a Kill, Version oder Remix-Name Radio Edit. Jetzt kommen wir zum Genre. Und dann gibt es noch ein Subgenre. Da waren wir extrem hin und her gerissen, denn wir bewegen uns irgendwo zwischen House und Pop. Für einen reinen House-Track sind wir zu poppig, für einen reinen Pop-Track sind wir zu hausig. Irgendwo dazwischen sind wir. Und tatsächlich gab es nicht die Möglichkeit, House und dann als Subgenre Pop zu wählen oder andersrum. Wir haben uns dann letztendlich für Pop entschieden, was, glaube ich, mehr zutrifft. Und ich glaube, das Subgenre haben wir sogar freigelassen. Hat denn diese Angabe, die ich da mache, irgendwelche Auswirkungen, außer dass es in den, wenn ich jetzt bei iTunes, kann ich auf Informationen gehen, dann sehe ich, dass das da drin steht. Aber kann es sein, dass, ob Spotify das in irgendwelche Playlisten gibt oder nicht, greifen die auf diese Metadaten zu? Kann das Auswirkungen haben?
Ja, absolut. Also die Genreangaben, die überprüfen natürlich oder die filtern natürlich auch die Anbieter, die Shops wie Spotify, und Listen entsprechend der Genreangaben in Playlists oder auch in Stimmungsplaylists diese Titel. Also es wird wirklich auf alle Metadaten zugegriffen von den Plattformen. Es ist also wichtig, das Genre auch möglichst genau anzugeben. Also ich meine, generell kann man ein Subgenre ist nicht zwingend notwendig, das will ich damit nicht sagen, aber wenn man wirklich eine sehr genaue Musikrichtung hat mit seinem Titel, sollte man den einfach angeben, ja, weil dann weiß Spotify einfach mehr über diesen Titel.
Jetzt haben wir das Entstehungsjahr, also Entstehungsjahr der Aufnahmen, da haben wir 2021 eingetragen, Rechteinhaber der Aufnahmen, da würde jetzt normalerweise das Label der Produktion stehen. Wenn ich kein Label habe, schreibe ich da meinen Namen rein, oder?
Genau, so sieht's aus.
Künstlerdetails, da steht dann schon automatisch da Thomas Voss und DJ. Oder nein, das ist einzutragen. Ah so, das ergibt sich dann. Entschuldigung, also weil ich sehe es ja von mir, wie es schon fertig ist. Also ich gebe an Hauptkünstler und da kann ich Alternativen wählen. Wenn einer nicht Hauptkünstler ist, was ist er dann? Wie nennt sich das dann?
Remixer, je nachdem, also Featuring, Meet, Versus, es gibt einige Sachen, die die Künstler wollen. Deswegen haben wir das jetzt auch hier mit angegeben, dass man das auswählen kann.
Ja, genau. Bei unserem anderen James Bond Song, der im Herbst rauskommen wird, passend zum Film, ist ja die Shelia McCain, die Sängerin, und die wird auch Teil des Artists. Und ich wollte am Anfang machen, weil es dachte, klingt schöner, Thomas Foster und DJ KC featuring Michelle McCain. Und ja, da hat die Michelle gleich gesagt, nah, I never do featuring, ich mache niemals ein Featuring und so weiter. Ich hatte überhaupt nicht das Bewusstsein, dass ich ihr damit vielleicht was Schlechtes tue.
Ja.
Tatsächlich ist sie weniger Interpret. Es scheint dann auch nicht, wenn du nach Michelle McCain suchst, ist der Song nicht automatisch dabei, wenn sie nicht Hauptkünstler ist.
Das, ehrlich gesagt, hat es keine Nachteile. Ich meine, sie ist mit angegeben und beispielsweise jetzt, wenn wir bei Spotify sind, werden die Featuring-Künstler dort auch angezeigt.
Sie hat es mir eben von der anderen Seite erklärt, sie hat gesagt, wenn man dann sucht nach Michelle McCain, erscheint das nicht als eine Single von mir. Das erscheint nur unter meinem Namen, wenn ich ein Hauptkünstler bin.
Okay, jetzt verstehe ich. Sie wollte quasi auch Hauptkünstler sein, damit das Release auf ihrem, unter Releases auftaucht. Okay, genau, also das stimmt. Bei einem Featuring-Künstler, der ist nicht so gewertet wie ein Hauptkünstler und dementsprechend erscheint das Release dann nicht beispielsweise bei Spotify unter Releases, sondern dann unter, wie heißt es, erscheint auch auf, glaube ich, ne? Dort erscheinen dann die Featuring, wo man mitgewirkt hat als Featuring-Künstler beispielsweise. Oder auch Compilations.
Jetzt schaut es hier so aus, als könnte ich beliebig viele Interpreten angeben, Hauptinterpreten und Remixer und Featuring-Artists. Wahrscheinlich gibt es ja Beschränkungen, aber erstmal geht da relativ viel, oder?
Da geht relativ viel. Wir bieten natürlich auch Compilations an. Da sind ja auch mehrere Hauptkünstler in der Regel der Fall. Also dort kann man sich austoben und wir melden uns, wenn es Probleme gibt und zu viele Hauptkünstler da sind.
Ja, okay. Jetzt gebe ich die Informationen zu den Mitwirkenden ein. Da gebe ich erstmal die Komponisten ein. In unserem Fall sind das natürlich die, die damals den Original-James-Bond-Song von Duran Duran geschrieben haben. Das ist mal vorneweg der John Barry, der bei allen James-Bond-Songs kompositorisch mitgewirkt hat. Ich glaube, der Hauptgrund ist dafür, dass er das Thema geschrieben hat. Deshalb ist er immer automatisch ein Teil davon. Wahrscheinlich hat er gar nicht mitgearbeitet, aber weil sein Thema drin ist. Und dann gibt es noch viele andere Namen, die meisten sagen wir jetzt gar nichts davon, die als Komponist angegeben sind. Bei uns sind es 5 Komponisten oder 6 sogar. Und dann kommen die Textautoren, vorneweg John Barry natürlich, und dann die anderen. Und das sind die Mitwirkenden. Oder gibt es noch andere Mitwirkenden als Komponisten und Textautoren?
Man kann auch noch andere Mitwirkenden angeben, beispielsweise Bearbeiter oder auch Produzent. Das sind auch noch 2 mitwirkenden Rollen oder mitwirkende Rollen. Aber generell gilt jetzt einfach Komponist sollte man angeben, möglichst natürlich alle Mitwirkenden sollte man angeben, namentlich tatsächlich, also mit Vor- und Nachnamen. Es sei denn, die Mitwirkenden sind bereits registriert bei einer Verwertungsgesellschaft wie GEMA, dann benötigen wir für den Künstlernamen eine IPI-Nummer. Das ist, wenn es da ein Problem gibt, melden wir uns auch. Also wie gesagt, wir überprüfen jedes Release und es gibt wirklich viele Probleme, auf die wir stoßen, beziehungsweise die Künstler und Künstlerinnen, und wir helfen da und lösen die Probleme relativ schnell.
So, jetzt kommen die Performer/-rinnen und da steht bei uns was sehr Lustiges. Akustische Gitarre Thomas Foster, akustische Gitarre Kai Soffel. Ich glaube, da muss ich nochmal mit der Lila sprechen, was da so genau der Gedanke war. Tatsächlich habe ich keine akustische Gitarre auf dem Track eingespielt. Was kann ich denn da alles eingeben? Jeden Musiker und jeden Sänger, der da mitgewirkt hat, oder?
Genau, jetzt nochmal zu sprechen, Bandmitglieder oder Performer, das ist das Ding von Apple Music. Die haben jetzt neuerdings Richtlinien, dass wir jegliche Bandmitglieder und Rollen der Musiker angeben sollen. Also beispielsweise den Bassisten. Also wir gehen jetzt einfach mal kurz von einer Band aus, da den Bassisten, Saxophonisten und so weiter namentlich auch mit anzugeben. Apple will es so, wir müssen es leider so machen.
Bandmitglieder an oder auch Studiomusiker? Weil oft sind es ja ein Unterschied, ob ich eine Band aus 4 Leuten habe oder
stimmt.
Ob ich Studiomusik buche. Gebe ich beides hier an oder?
Eigentlich beides.
Also letztendlich alle, die zu hören sind und wahrscheinlich die Bandmitglieder, die nicht drauf gespielt haben, schreibe ich trotzdem hin.
So sieht's aus. Ja, Apple braucht die Daten, warum auch immer. Ich weiß es persönlich nicht, warum, aber sie fragen die Daten ab und wir müssen liefern. Beziehungsweise die Künstler.
Jetzt kommen die Verlagdetails und da steht bei uns, ich glaube, 6 Verlage, weil die halt alle mit partizipieren an den Einnahmen dieses Titels. Das heißt, da haben wir gar nichts damit zu tun. Sehr gerne würde ich da Foster Kent Musik und Verlag reinschreiben, denn unser Hauptgewerbe ist tatsächlich Verlagstätigkeit. Aber wir haben ja nicht mitkomponiert, weil das ja ein Cover ist. Deshalb stehen da die Originalverlage des Originalsongs. Jetzt muss man bei Verlagen verstehen, jeder Komponist und jeder Texter kann sich entscheiden, einen Verlag für seine Urheberrechte zu nehmen. Die Gründe, das zu tun, werden immer geringer. Früher waren die Gründe tatsächlich ja, dass ein Verlag die Noten gemacht hat. Denn wie es noch keine Tonträger war, waren die Noten die Hauptform, meine Musik nach draußen zu bekommen, dass die Noten verteilt werden, damit das andere Orchester auch spielen können. So. Und mittlerweile machen Verlage Marketing und andere Geschichten, damit sie noch eine Daseinsberechtigung haben. Wenn ich also als Komponist, wenn ich selber der Komponist bin und ich habe mich entschieden, ich brauche keinen Verlag, dann brauche ich da auch nichts angeben, richtig?
Genau, also wir haben diese Sektion Verlag quasi mit angegeben, explizit auch für diese Coverversion, wie du gerade gesagt hast. Und deswegen haben wir auch in dem Formular auch eine Tickbox, wo man angeben kann, dass die Mitwirkenden keinen Verlag haben. Und dann ist das auch gegessen damit.
Jetzt kommt bei mir der ISRC-Code. Den kann ich, wie gesagt, als Label selber kreieren. Dann würde ich ihn hier eintragen. Was tue ich, wenn ich keinen habe? Wie funktioniert das dann?
Dann lässt du den einfach leer. Du musst da nichts eintragen. Nur wenn du schon bereits einen hast, kannst du diesen dort dann angeben. Das ist zum Beispiel dann auch der Fall, wenn du einen Vertrieb wechselst und deine Releases bei einem neuen Anbieter veröffentlichen willst. Dann kannst du die alten ISRC-Codes, wo deine Musik ja schon online ist, wir gehen jetzt wieder von Spotify aus, sind bei Spotify online und sollen auch online bleiben, obwohl du den Vertrieb wechselst, dann kannst du ganz einfach die ISRC-Codes angeben. Dann werden die Statistiken und Streaming-Klicks, Playlisten, Einträge dieser Tracks nicht gelöscht. Weil wenn du einen neuen ISRC-Code erstellst, wird das gelöscht, natürlich dann.
Lukas, das war super aufschlussreich. Vielen Dank für das liebe Gespräch.
Ich wollte mich nochmal bedanken bei dir, Thomas. Danke für die Einladung erstmal nochmal. Also, er hat mich sehr gefreut. Ein schön intensives Gespräch hatten wir. Ich hoffe, wir konnten auch ein paar Fragen klären.
Für mich war es auf jeden Fall super aufschlussreich. Vielen lieben Dank. Wenn ihr mal dabei sein wollt, wenn ich Musik produziere, könnt ihr das aktuell immer am Freitag um 19 Uhr machen. Denn da sind DJ KC alias Kai Soffel und ich zurzeit immer am Produzieren. Wir haben angefangen mit A Few to a Kill, den Song, den ihr im Hintergrund hört. Und wir werden die nächsten Wochen einen James Bond Song nach dem anderen covern. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut auf Twitch. Einfach twitch.com eingeben und dort nach Thomas Foster Music suchen. Bis dahin immer kreativ und vor allen Dingen gesund bleiben. Cheers!